Wir hatten wir 14 wunderbare Sonnentage in den zurückliegenden Tagen und haben darüber den ganzen Regen vergessen. Ich hoffe, dass Sie es auch so genossen haben. Und darum wollten wir auch heute Morgen dieses Lied singen von der güldenen Sonne in der großen Dankbarkeit vor unserem Gott, in dessen Namen wir auch diesen Gottesdienst beginnen wollen. 346, die Verse 1, 3 und 4. Der Spruch für die Woche heißt heute Morgen: Wohl dem Volk, des Gott der Herr ist. Und ich will hinzufügen: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wollen beten. Lieber Vater, das ist so unbegreiflich, wie du uns beschenkst. Wir sind oft blind dafür und merken deine Liebe nicht. Und dann kannst du es uns plötzlich aufdecken und wir sind bewegt und wir erkennen, dass das alles uns ganz unverdient zuteil wird. Und darum wollen wir heute Morgen auch dir danken für all die äußere Freude, für den Sonnenschein, für unsere Gesundheit, für all das, was wir sehen in der Natur, für unser Leben, für die Menschen um uns her. Aber am allermeisten wollen wir dir danken für deine große Güte, dass du heute Morgen mit uns reden willst, dass du aus unserem Leben etwas Neues und Großes machst. Das Wunder deiner Vergebung ist so groß, so gewaltig, dass wir es nie begreifen können. Mach es uns auch heute deutlich. Über deinem Volk Israel. Wir danken dir, dass wir teilhaben dürfen an der Geschichte deines Volkes und dass du uns hineinnimmst in den Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Lass uns heute Morgen dieses Geheimnis noch viel besser verstehen. Amen. Wir wollen füreinander weiterbeten in der Stille. Du, Herr, erhörst Gebet. Darum kommt alles, was Mensch heißt, zu dir. Amen. Es stehen in der Bibel viele Verheißungen. Verheißungen, die das Volk Israel betreffen. Allein 40 Mal steht in der Bibel die Zusage Gottes, dass den Nachkommen Abrahams dieses Land gehören wird. Dieses Land dort unten im Nahen Osten. Wir können manchmal in Kommentaren der Zeitungen heute lesen, dass da gesagt wird, das ist ja witzig, wenn man 3000 Jahre später den Anspruch auf ein Land aus der Bibel ableitet, das kann ein Journalist kaum verstehen oder ein ungläubiger Mensch, dass Gott sein Wort einlöst und dass er sein Wort buchstäblich einlöst. Wie soll Gott sein Wort sonst einlösen? Ich will Ihnen darum in diesen Tagen, wo wir sehr viel von Jerusalem in den Zeitungen lesen, das Kapitel Sacharja 12 hier verlesen. Bibelkennern wird ja auch Hesekiel 38 und 39 wichtig, auch das Kapitel Sacharja 14. Wenn es uns in früheren Jahren sehr fremd war, dann verstehen wir heute viel mehr von diesem Kapitel, auch wenn wir uns nicht anmaßen, alles von diesen großen prophetischen Verheißungen schon deuten zu können. Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Atem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Zu der Zeit, spricht der Herr, will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen. Aber über das Haus Juda will ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit plagen. Und die Fürsten in Juda werden sagen in ihrem Herzen, die Bürger Jerusalems sollen getrost sein in dem Herrn Zebaoth, ihrem Gott. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken mitten im Holz und zur Fackel im Stroh, dass sie verzehren zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsumher. Aber Jerusalem soll auch fernerhin bleiben an seinem Ort. Und der Herr wird zuerst die Hütte Judas erretten, auf dass ich nicht zu hoch rühme das Haus David noch die Bürger Jerusalems wie der Juda. Zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen. Und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen. Es bezieht sich auf Jesus, den Gekreuzigten, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit wird große Klage sein in Jerusalem, wie die um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo war. Und das Land wird klagen um jedes Geschlecht besonders. Das Geschlecht des Hauses David besonders und die Frauen besonders. Das Geschlecht des Hauses Nathan besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht des Hauses Levi besonders und die Frauen besonders, das Geschlecht Simei besonders und die Frauen besonders, sie, so auch alle anderen übrig gebliebenen Geschlechter, ein jeder besonders. Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Wir singen nun das Lied von Apelles, von Löwenstern, von den Gnaden Israels, von den großen Zusagen Gottes für Israel. 380, die Verse 1 bis 3 und 5. Leid, wenn einige stehen müssen, aber es ist wie auf dem Schillerplatz. Ich glaube, da haben sie die Zeit auch überstanden. Wer ein Hüftleiden hat oder sonst irgendeine Venenerkrankung, soll es da hinten sagen, dann kann man sich am Platz tauschen. Nur wenn es die Fenster kann man aufmachen, soweit sie aufgeht, und die Türe oder die Fenster dann nach hinten in der Sommerzeit offen lassen, nur die nicht auf dieser Seite. Die lassen wir zu wegen des Verkehrslärms, dann haben wir genügend Luft, das ist das Wichtigste. Wir haben heute den Predigtext aus Römer 11, von Vers 25 bis Vers 32. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Die Verstockung, die einen Teil Israels getroffen hat, dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Also die bestimmte Zahl, die von Gott festgesetzte Zahl, dann wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakob abwenden wird. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Weil sie das Evangelium ablehnen, sind sie Feinde Gottes. Und das um euretwillen, aber weil Gott sie erwählt hat, sind sie von ihm geliebt um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt durch ihren Ungehorsam, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden, um der Barmherzigkeit willen, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle ins Gefängnis des Ungehorsams eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen. Herr, wie groß ist dein Erbarmen. Lehre es uns auch über deinem Volk Israel. Amen. Es bleibt mir unvergesslich, wie vor Jahren einmal in der Dobelstraße ein Ausländer mich nach dem Weg fragte in die Staffelnbergstraße und wir gingen ein Stück miteinander und ich fragte ihn, wo er denn herkäme. Dann sagte er, er käme aus Israel, dann sage ich, sind Sie Jude? Ja, ein junger Mann war es. Dann sage ich, dann liegt ja über Ihrem Leben ein großer Segen. Schaute mich verlegen an und sagte, ach, damit beschäftige ich mich eigentlich nicht. Es hat mich betroffen gemacht, dass das möglich ist, dass Menschen unter einem großen Segen Gottes stehen und sich nicht damit beschäftigen. So kommt es mir vor, wenn Christen nicht nach dem fragen, was sie am Volk Israel teilhaben. Wir müssen uns damit beschäftigen. Das Wort Gottes hat so klar zu den Nachkommen Abrahams gesprochen. Hier liegen verlässliche Verheißungen vor. Wenn wir vorhin diesen Schriftabschnitt gehört haben von Jerusalem als dem Laststein, an dem sich die Völker wundreißen, dann sehe ich die Verpflichtung, dass wir unsere Politiker darauf hinweisen, als Christen und sagen, handelt nicht nur in den Nahostfragen nach eurer Vernunft und nach gesunder Überlegung. Es ist nicht die letzte Weisheit zu sagen, hier sind Menschenrechte und dort sind Menschenrechte, so würde ich es von meinem Urteil her auch sagen. Da kommt noch ein drittes hinzu, dass Gott noch seine Geschichte schreiben will, auch in diesen bewegten Tagen, wo menschliches Unrecht und Willkür und Bosheit durcheinander geht. Und es soll nicht noch einmal sein, dass auch das deutsche Volk unter die gezählt wird, die der Herr vertilgen muss, weil sie sich an seinem Volk vergreifen. Und das hat mich vorhin erschütternd gemacht, wie das drinsteht. Alle Völker, die sich versammeln wie der Israel. Und wir ahnen, dass es heute schon Mittel und Wege gibt. Alle Völker auf diesen Kurs gegen Jerusalem festzulegen und zu zwingen, dass gar kein Volk sich dem mehr entziehen kann. Wir wollen heute aus der Schrift, nur aus der Schrift erkennen, was uns Gott sagt für unser Verhältnis zu Israel und was das für uns als Gemeinde Jesu bedeutet. Das erste, Israels Stunde kommt. Paulus redet von einem Geheimnis. Er meint nicht, dass das irgendwo ganz dunkel bleiben muss, sondern mit Geheimnis umschreibt Paulus Erkenntnisse des Glaubens, die nur der Heilige Geist einem klar machen kann. Dinge, die von Gott her einem deutlich gemacht werden müssen. Er spricht hier mit der Gemeinde von Rom, mit allen Christen, darum die Anrede, liebe Brüder, dieses Geheimnis will ich euch nicht verfehlen. Ihr müsst das wissen. Das gehört für Christen dazu, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, damit ihr nicht selber euch eure eigenen Ideen machen müsst. Denn das, was hier Paulus uns sagt, das gehört zu den Fundamenten unseres Verhältnisses zu Israel. Und dort steht da, ganz Israel wird gerettet werden. Karl Gutbrot, der diese Abschnitte im Römerbrief in der Lutherbibel erklärt, ausgelegt hat, schreibt hin, das hat die Christenheit nie beachtet. Ich habe gedacht, die große Masse hat es nie beachtet. Aber wer heute Auslegungen aus dem 16., aus dem 17. und 18. Jahrhundert liest, wird immer wieder auf Bibelausleger stoßen, die uns diese Wahrheit des Wortes Gottes unverbrüchlich festgehalten haben. Und wir müssen heute mit einem Schmerz sagen, dass sogar die Reformatoren hier versucht haben, das Wort Gottes umzudeuten und zu fälschen. Sie haben die merkwürdigsten Erklärungen versucht und haben gesagt, mit ganz Israel ist natürlich nicht die Nation der Juden gemeint. Warum eigentlich nicht? Wer diese Geschichte nur ansieht, wie dieses Wort vom ganzen Israel in einer unerträglichen Weise verfälscht und umgeändert wurde, wieder den buchstäblichen Wortsinn, der ist heute betroffen. Und dann liest man mit Staunen, dass es Kommentatoren gab. Ich habe zu Hause den Kommentar von Godet, einem Neutestamentler in Neuchâtel aus dem letzten Jahrhundert. Der schreibt, als wie wenn es in diesen Tagen von einem prophetischen Menschen geschrieben wäre. Er schreibt, wir können nichts wider Gottes Wort. Hier steht da, dass Israel als Nation von Gott gerettet wird. Eine Verheißung, die kein Volk sonst auf dieser Erde hat. Wir haben in der Mission keine Zusage, dass ein ganzes Volk sich zum Herrn bekehren kann. Nur für Israel gilt das. Und er schreibt dann, es übersteigt das Vermögen eines Bibelauslegers, der am Wortsinn nur bleiben will, zu sagen, ob das alles geschehen wird, wenn sich das Volk wieder dort im Heiligen Land gesammelt haben wird, wenn Jerusalem wieder Israel gehören wird, oder ob das vorher oder nachher geschieht. Wir können nur festhalten, dass es geschieht. Und das ist wichtig. Die Stunde Israels kommt. Und zur gleichen Zeit, sagt Paulus, geht die Zeit der Heidenvölker, der Nationen zu Ende. Unsere Gemeinde hat ein großes Herz für die Mission in aller Welt. Und wir sind dankbar, was wir tun können, aber wenn wir das anschauen, dann wollte ich heute noch viel mehr tun. Es könnte sein, dass Gott morgen die Türen zuschließt. Aus der DDR können keine Missionare mehr entsandt werden. Wenn die Zeit der Nationen zu Ende geht und die Zeit der Heidenvölker erfüllt ist, die Zeit, die Gott in seiner Güte gelassen hat, Jesus hat genau das Gleiche in Lukas 21 gesagt. Jerusalem wird zertreten werden, bis die Zeit der Nationen oder der Heidenvölker erfüllt ist. Wir können mit aller Vorsicht immer wieder fragen, ist das heute wirklich der Fall? Wir brauchen ja gar nicht zu fragen, aber wir können es verstehen, wenn die Zeit der Heiden zu Ende geht. Und darum möchte ich die Zeit heute nützen. Es könnte diese Zeit sein, die der Herr meint. Und darum hat der Ruf zur Mission eine besondere Dringlichkeit. Ich möchte alle jungen Menschen, die es beruflich und von ihrer Gesundheit her machen können, fragen, wie soll der Herr sie sonst noch rufen in den Missionsdienst, wenn er uns noch einmal eine Epoche lassen würde in diesen letzten Tagen? Wir wollen es ihm überlassen, wie weit seine Güte und sein Erbarmen über den Heidenvölkern offen steht. Wir wollen ihn bitten, Herr, lass uns noch Raum zur Evangelisation auch unseres eigenen Volkes. Aber das steht doch da. Die Blindheit über Israel dauert so lange, bis die volle Zahl der Heiden zum Heil gelangt ist, nicht die ganze Zahl. Es war den großen Missionstheologen immer klar, dass mit dieser Vollzahl gemeint ist, Gott ruft Einzelne aus diesen Völkern heraus. Das hat Zinzendorf als erster großer Missionstheologe der Neuzeit wieder herausgestellt. Ihm war es nur wichtig, diese Erstlinge, so die ersten Pfänder der Völker zu rufen und damit deutlich zu machen, dass alles für die Aufrichtung des Reiches Gottes und seine und die Wiederkunft Jesu alles in die Wege geleitet ist. Ich habe Ihnen früher einmal das zur Kenntnis gegeben, was heute Juden uns Christen sagen. Und ich zitiere noch einmal von dieser Konferenz, die 1975 auf dem Ölberg stattgefunden hat, aus dem Referat von David Flusser, einem Theologen Israels, wie er sagt, um Israel braucht ihr euch nicht sorgen. Israel hat wie kein anderes Volk auf dieser Welt die Verheißung, dass Gott sich seiner erbarme am Ende der Zeit. Aber das steht in der Schrift, und dann sagt David Flusser als gläubiger Jude, das steht im Neuen Testament im Mund Jesu, dass die Zeit der Heidenvölker zu Ende geht. Und ich will nun David Flusser selber zu Wort kommen lassen. Wenn ich von Israel aus in die westlichen Länder reise und vor christlichen Theologen und ihren Studenten spreche, muss ich ihnen immer wieder sagen, Jesus ist ganz anders, als wie ihr ihn verkündigt. Was für ein Erschrecken wird über die meisten von euch kommen, wenn die Wiederkunft Christi stattfindet, an die ihr weder glaubt, noch die ihr verkündigt. Mit eurer Bibelkritik betreibt ihr eine Entgeschichtlichung, und zwar mit Mitteln, die mit der Wissenschaft sehr oft nur die äußere Form gemeinsam haben. Da ihr an die Fakten nicht glaubt und ihr euch als Intellektuelle noch brüstet, müsst ihr eine Art von Vorhang vor das Geschehen mit und um Jesus ziehen. Ihr entfernt die Leute vom Glauben, nachdem sie dürsten. Ihr aber habt den Glauben verloren und treibt offensichtlichen Betrug. Ihr wisst selber nicht, dass das ein Verbrechen ist. Es ist unbedingt nötig, dass die Christen langsam unter der Leitung von vernünftigeren Hirten das Neue und das Alte Testament lesen. Es ist heute nötig, sich mit den biblischen Aussagen über die Endzeit zu befassen. Die Juden tun es, die Christen sollten es umso mehr tun, wenn sie ihre Erwählung nicht verlustig gehen wollen. Ich nehme an, dass die Endzeit sehr nahe ist. Warum? Nicht wegen der Umweltverschmutzung, nicht wegen der großen äußeren Gefahren, die sich jetzt auftun, sondern wegen des großen Abfalls in den christlichen Kirchen. Ich sehe, dass ein Abfall kommt, in dem nicht nur viele abfallen, sondern wo es sich zeigen wird, dass das sogenannte Christentum das Antichristentum ist. Es wird die Lehren Jesu so verdrehen, dass sie zu einem Gegensatz werden. Darum besteht heute wirkliche Gefahr für die christlichen Kirchen. Um Israel sorge ich mich nicht, die Verheißungen von Israel stehen fest. Ich sorge mich um uns heute, um die Nationen, um unser deutsches Volk, um unser Stuttgart, um unsere Familien, um unsere Kirche, um unsere Gemeinden. Ob wir verstehen, dass Gottes Gnadenruf eine Zeit hat, eine Dringlichkeit, die man nicht verschlafen darf. Zweitens. Die alten Verheißungen gelten weiter. Es wurde so oft gesagt unter Christen, ja, ist das nicht vorbei? Ist nicht die Zeit Israels einfach überholt? Natürlich waren ihnen die Verheißungen zugesagt, aber sie sind nun auf die Gemeinde übergegangen. Keine Frage, dass sie auf uns übergegangen sind. Die wichtige Frage ist bloß, hat es mit Israel aufgehört? Ja, sagen viele, mit Israel ist es endgültig vorbei. Sie sind ihres Heils verlustig gegangen, denn sie haben ja den Ruf nicht angenommen und darum ist alles von ihnen gerissen worden. Da muss ich Sie fragen, das hätte fatale Konsequenzen für meinen Glauben. Hören Sie noch einmal, was Gott versprochen hat. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens kann nicht hinfallen. Kann er doch hinfallen? Sie sagen, ja, wenn Israel untreu war, dann ist das doch alles überholt. Ja, kann dann der Bund Gottes hinfallen? Dann würde ja mein Glaube auch hinfallen, sobald ich untreu bin. Dann wäre ja auch meine Erwählung in Christus jederzeit bei jeder Übertretung widerruflich. Dann würde ja mein Glaube an meiner Treue hängen und dann wäre meine Treue, die ist ja nicht gewiss, dann kann ich ja gar keine Gewissheit haben. Da stehen doch noch andere Worte in den großen Prophetien, in den Zusagen Gottes. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die denn desselben vergäße, so will ich doch dein nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Gilt das nicht weiter? Das hat auch Gott einmal auf Israel gesprochen. Wir haben sicher Teil an diesen Verheißungen, aber gilt das nicht weiter? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. So du ins Feuer gehst, die Flamme dich nicht versengen. Denn ich bin bei dir. Da sagt Paulus ganz klar, Gottes Gabe und Berufung sind unwiderruflich. Es kann ihn nicht gereuen. Gott bleibt dabei. Das hat Paulus vor 2000 Jahren geschrieben und es ist nur verwunderlich, mit welchem Freimut, mit welcher Kühnheit Menschen dieses klare Wort Gottes umgedeutet haben. Über Israel steht dies, dass Gott am Ende sich über Israel erbarmen wird. Und dann sagen wir, aber das hat doch Israel gar nicht verdient. Ja, wer hat es denn verdient? Dann wird Gottes Erbarmen so groß. Ich habe Ihnen vorher dieses Wort noch sagen müssen aus dem 103. Psalm. wohl dem Volk des Gott der Herr ist. Und dann habe ich hinzugefügt, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das haben wir doch auch nicht verdient, aber unser Glaube hängt doch nicht an unserer Tüchtigkeit oder an unserer Treue oder an unserer Frömmigkeit, sondern am Erbarmen Gottes. Und darum gilt dieses Wort, das Gott einmal gesprochen hat, es kann ihn nie gereuen. Er hat sich an dieses Volk gebunden, an den Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir werden das einmal sehen können, wie Gott sich an Israel verherrlichen wird. Genau dort an den Zeiten, wenn es zum Gericht Gottes über den Nationen kommen wird, wenn es durch die große Not hindurchgeht. Denken in die Zeit des Antichristen und an das Martyrium der kleinen Schar der Jesusbekenner, dass Gott sich zu seinem Volk Israel bekennen wird. In jener letzten betrübten Zeit. Und dass dann die Jesusjünger und die Israeliten ohne Falls sich treffen werden im großen Erbarmen Gottes. Mir ist das ein Trost für meinen Glauben. Sonst wäre mein Glaube ein Lotteriespiel, ein Wagnis. Komme ich hin zur Gnade Gottes oder komme ich nicht hin? Ich würde immer wieder sorgend schauen, ja, kann meine Frömmigkeit das aushalten oder nicht? Und dann, nein, es liegt nicht an deinem Laufen oder Wollen, es liegt an Gottes Erbarmen. Und sehen Sie, wenn Sie von Gott angenommen sein wollen, Sie können das heute haben, auch mitten in einem verfehlten Leben, wenn Sie Gottes Gnade annehmen, wenn Sie Ja dazu sagen und wenn Sie das an sich geschehen lassen. So wie Israel nur dieses Erbarmen Gottes nehmen kann. Das war der Weg, wie die Heidenvölker einst in der Missionspredigt des Paulus zum Glauben kamen. Er verkündigte ihnen den Gekreuzigten und wies sie darauf hin, was Christus für uns getan hat. Dass er uns annimmt als seine Kinder und dass wir ihm gehören als verlorene und verderbte Leute. Und das gilt. Ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Denn Gottes Gabe und Berufung kann ihn nie gereuen. Sie dürfen sich daran festhalten, an diesen Worten Gottes. Auch wenn Sie Gott oft mit Füßen getreten haben, auch wenn Sie sein Wort nicht gehalten haben. Seine Gnade gilt mir. Seine Erwählung gilt mir. Und was Gott einmal angefangen hat, das wird er vollführen bis zu seinem herrlichen Tag. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der bringt es zu Ende. So wie er es mit Israel zu Ende bringt. Aber dass es mal anfängt bei uns in unserem Leben, dass wir Ja dazu sagen, das ist unsere Verantwortung heute. Ja will ich dazu sagen und ihn wirken lassen. Und dann das Letzte. Es bleibt nur das Staunen über das Erbarmen Gottes. Die Geschichte der Christenheit ist nicht frei von viel Unrecht, gerade am Volk Israel. Es wäre töricht, wir würden heute daraus den Schluss ziehen, dass Israel nicht die Verkündigung des Evangeliums bräuchte. Das ist völlig falsch, denn die Verkündigung Jesu, das ist doch keine Strafe, das ist doch das Geschenk, Sie müssen doch das höchste wissen und Jesus war doch ein Jude. Das müssen Sie doch erkennen und Sie werden ihn erkennen. Sicher können wir als Deutsche keinem einzigen Juden mehr ein Zeugnis geben. Ob Sie es verstehen oder ob Sie es nicht verstehen, das ist so. Aber unsere Verbundenheit gilt auch heute Morgen den wenigen Judenchristen in Israel, die in ihrem Volk ein stilles Zeugnis sein wollen. Und die täglich dafür beten, dass die Blindheit von ihrem Volk genommen wird, dass sie Jesus erkennen. Und das ist unsere Hoffnung, die jedem Christen, wahren Christen eigen ist, dass Israel zur Erkenntnis der Liebe Gottes kommen muss. Sie müssen doch erkennen, den sie durchbohrt haben. Und sie müssen das Opfer erkennen, das Gott schon lange geschaffen hat, damit ihrer Sünde nicht mehr gedacht werde. Man fragt sich, wie war das nur möglich, dass Christen immer wieder so dem Wahn verfallen konnten, dass sie hochmütig selbst an den Leiden Israels mitschuldig wurden. Es kam immer so, dass Christen sich etwas darauf eingebildet haben und gedacht haben, jetzt ist eben der neue Weg Gottes mit den Heiden und jetzt ist eine neue Geschichte da und das Alte ist abgetan. Man muss es mal aus dem Mund der Juden hören, wie es auf sie schon oft wirkt, das Wort Altes Testament. Wenn sie sagen, ist das nicht ein Bund, der gilt? Was heißt euer Alt? Ihr tut immer, wie wenn das schon abgetan wäre. Es war immer ein Stück Hochmut dabei, wenn Christen sich vor Gott besser fühlten als andere. Und darum gehen wir heute in dieses Gericht über die Christen. Dass es uns vergeht, stolz zu sein über unseren christlichen Weg. Und dann denken wir an Israel und wissen, so wie Gott immer wieder aus seinem Erbarmen heraus Erkenntnis seines Heils schenkt, so wird er es auch bei Israel tun. Er kann die Augen plötzlich öffnen. Das war ja sein Wunder, das er geschaffen hat. Ich wollte, dass er es in unseren Tagen tut, bei Israel und bei uns noch einmal, dass viele ihn erkennen. Es liegt nicht an unserer Größe oder an unserer Frömmigkeit. Es ist allein sein Erbarmen. Paulus sagt das am Ende dieses Abschnitts, so wie einst das war, als ihr in Rom zum Glauben gekommen seid. Es war Gottes unverständliches Erbarmen, so wird es auch bei Israel sein. Wer hat denn das verdient? Das hat niemand verdient. Allein Gott in seiner Güte hat das getan. Und das könnt ihr an Israel heute studieren. Das bedeutet doch nicht, dass wir die politischen Entscheidungen der jetzigen oder früheren Regierungen Israel für gut und richtig halten. Das bedeutet gar nicht, dass wir das jüdische Volk in allem für richtig erklären. Das bedeutet nicht, dass wir auch Unrecht nicht mehr beim Namen nennen dürften. Es geht hier um was völlig anderes, dass Gott sich seines Volkes erbarmt, unverdient. Und das wird über Israel kommen, so wie es über unser Leben gekommen ist. Und wer dieses Wunder Gottes versteht, der kann nur staunen und sagen, wie groß ist dein Erbarmen, dass du uns einmal herausgerissen hast aus unserem Unglauben. Und wir freuen uns, Herr, dass über Israel dies noch einmal deutlich werden wird. Und wir wünschen es nur, dass es auch über den Nachbarvölkern noch einmal laut wird. Über der Welt des Islam und über allem Götzentum, aus dieser verhärteten Religion der Anbetung Gottes sichtbar wird. Noch einmal Gottes Liebe und sein Erbarmen erkennen. Das möge Gott heute tun an uns allen. Amen. Wir singen, mir ist Erbarmung widerfahren. 277, die Verse 1 bis 3.
Thank you.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Erbarmen uns von den Heidenvölkern zuteil wurde, dass du die großen Verheißungen für dein Volk Israel auch für uns gelten ließ, dass du in Jesus deinen Ruf so weit gemacht hast. Und danke, dass uns auch heute deine Erwählung zuteil wird, dass wir in Jesus uns von dir zu Kindern angenommen wissen dürfen. Und dass wir dann auch wissen, deine Gabe und deine Berufung gereuen dich nicht, auch wenn wir es oft nicht wert sind. Dein Erbarmen ist so groß, dass du unvergleichliche Geduld hast. Es ist uns leid, Herr, wo wir dir nicht gedient haben und wo wir deine Erwählung mit Füßen getreten haben. Und darum bitten wir dich, fang du noch einmal neu mit uns an, dass wir ganz anders dir nachfolgen und gebraucht werden können von dir zum Bau deines Reiches. Wir wollen die Zeit nützen, die du uns noch lässt, die Stunde für die Heidenvölker auszufüllen mit der Predigt deines Evangeliums. Wir möchten dich um deinen Segen zu allen unseren Unternehmungen bitten, wenn wir von Mann zu Mann dein Evangelium weitersagen, wenn wir Besuche machen und Briefe schreiben, wenn wir Diskussionen führen oder wenn wir mithelfen an deinem Werk der Weltmission. Gib du auch denen, die du berufst in deinen Dienst, Klarheit, wann du sie brauchst, dass sie dir dienen und dir nachfolgen und ihr Leben einsetzen, um in den Völkern deine Erwählung weiterzusagen. Wir möchten dich auch für dein Volk Israel bitten. Nimm du ihre Blindheit weg und lass sie deine Liebe und dein Erbarmen entdecken. Wir beugen uns auch unter unsere Schuld als Volk. Hilf uns zu einem neuen Verhältnis zu Israel. Wir wollen dich auch für die umliegenden Moslemstaaten bitten. Gib du den Menschen Erkenntnis deines Heils und deines Erbarmens. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 277. Das Schöne in unserer Gemeinde ist eine unvergleichliche Mitarbeiterschaft ehrenamtlicher und hauptamtlicher Helfer. Das ist schon einmalig, dass ich weggehen konnte zu einer Gemeindefreizeit, 14 Tage, und zur gleichen Zeit läuft hier ein großes Ferienwaldheim ab mit 85 Kindern, mit täglich 4 Mahlzeiten und der großen Arbeit, die dazugehört. Wir sind so sehr dankbar auch für die Leute, die in der Küche helfen, ganz im Verborgenen, in der Hitze, da hinten im Keller arbeiten, damit die Kinder, die nicht verreisen, jetzt schöne Ferien haben. Die Mitarbeiter haben etwas herausgebracht, was ich nicht wusste. Das habe ich erst in Oberlech erfahren durch einen Bericht eines Kindes, das im Waldheim war, dass unser Herr Werner dieses Jahr das 25. Waldheim leitet. Da wollen wir ihm auch an dieser Stelle danken, was das für seine Frau und ihn bedeutet, immer in den Sommerferien diesen Dienst zu tun. Und das war auch ein sehr großes Opfer, als die eigenen Kinder dadurch nicht in Ferien konnten. Und man dadurch die Familie opfern musste, damit ein Waldheim durchgeführt werden konnte. Ich sage immer, das klingt wie ein besserer Scherz, wenn wir hier ein Waldheim haben. Wir wohnen ja hier in der City, und dass das im Gemeindehaus ablaufen kann, das ist ein Zeichen, wie das geht. Und ich habe dieses Jahr gelesen, dass viele Waldheime nicht voll geworden sind. Unseres ist übervoll. Das spricht für sich. Die Besprechung des offenen Abends, die ist anschließend hier, weil drüben der große Saal belegt ist, dass die Leute vom offenen Abend hier in der Kirche bleiben, sie brauchen nicht hinausgehen. Unser Opfer heute ist für das Liebeswerk Zedaka in Schavezion. Da war ein Mann, ich glaube, er war ein Bruder von Liebenzell, von der Liebenzeller Mission, Friedrich Notager, der nach dem Krieg erkannt hat, durch eine Begegnung mit Juden, wie das wirkt auf jüdische Menschen, was im Namen des deutschen Volkes getan wurde, von Menschen, die christlich getauft waren. Und er hat gesagt, ich will weiter gar nichts tun, als nur Menschen, die gelitten haben unter Deutschen, ein Stück Liebe spüren lassen. Er sagt, keine Liebe wiegt so stark wie die Liebe von Deutschen jetzt in Israel. Ich will gar nicht predigen, nur Liebe üben. Sollte man ja nicht so oft gebrauchen, das mit der Liebe. Liebe ohne Worte. Im Neuen Testament steht es nur an einer Stelle bei Ehepaaren. Die gläubige Frau einem ungläubigen Mann gegenüber. Das ist Liebe ohne viel Worte. Und da bräuchte es nicht mehr, so können sie nur auf ihren Mann ein Zeugnis sein. Aber das ist noch ein anderes Beispiel. Israel gegenüber, wo wir Deutschen zur Liebe einmal nur gerufen sind. Und er hat ein Werk begründet, ein Heim aufgekauft. Es war bewegend, dieses Werk Schavezion Zedaka heißt Gerechtigkeit, im biblischen Sinn Gerechtigkeit. Nicht wie das dumme Wort Wiedergutmachung, als ob man etwas gut machen könnte, was geschehen ist. Das kann man nie mehr gut machen. Es gibt nur eine göttliche Gerechtigkeit, die der Bundesschluss des göttlichen Erbarmens ist. Und dieses Werk ist gewachsen und sie waren immer mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber jetzt ist die besondere Freude, dass ein Mädchen aus unserer Gemeinde, Ulrike Gottfriedsen, von Beruf Krankenschwester, seit 2 Monaten in Schavezion arbeitet, in diesem Werk für ein Taschengeld. Und wir geben das Opfer heute an diesem Israelsonntag für das Liebeswerk Zedaka, das in Württemberg seinen Sitz hat, in Meisenbach im Schwarzwald und drüben in Schavezion dieses Heim für KZ-geschädigte Juden betreibt. 42 Menschen können dort das ganze Jahr über Aufnahme finden, kostenlos. Und werden einfach von der Liebe von Christen betreut. Am nächsten Sonntag predigt Harald Klingler, da hinten steht er. Wir freuen uns, dass er diesen Dienst an uns tun wird. Am nächsten Sonntag um 9:30 Uhr. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Rosine Marie Koch, geborene Eisenmann, Dannigerstraße 23a, im Alter von 94 Jahren. Und Frau Johanna Josenhans, Kontoristin, Staffelnbergstraße 48, im Alter von 79 Jahren. Von Josenhans gehörte ja zu den Mitarbeitern in unserer Gemeinde seit langer Zeit. Bei der Beerdigung wurde über das Wort gepredigt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.